19, Apostelgeschichte Kapitel 19, heute Morgen. Apostelgeschichte Kapitel 19. Apostelgeschichte Kapitel 19. Wir werden etwas versuchen mit den Leinwand heute. Hoffentlich klappt es, wir wissen es nicht. Es ist ein Versuch. Und falls es schief geht, dann werde ich wahrscheinlich so geärgert sein, ich werde es niemals wieder versuchen. Apostelgeschichte, Kapitel 19. Bevor wir Gottes Wort mal lesen, möchte ich eine Geschichte erzählen. Und zwar, mein Vater, habe ich mehrmals gesagt, war Arzt. Und er hat sehr viele interessante Geschichten gehört. Er hat eine Patientin gehabt, die Probleme mit Übergewicht gehabt hatte, und dadurch sind andere Gesundheitsprobleme entstanden. Und es gab einen Tag, da sie und ihr Ehemann, ein Bauer, in seinem Praxis gesessen sind. Der Bauer hatte eine Gewohnheit gehabt, viel Bargeld mit herumzunehmen. Und seine Frau hat zu meinem Vater gesagt: Dr. Braun, wissen Sie, mein Ehemann, der trägt so viel Bargeld umherum, und ich finde, dass das nicht klug ist. Es könnte von ihm gestohlen werden. Und er hat gemeint, er muss das dabei haben, damit, wenn er ein Gerät kaufen möchte, er das Bargeld dafür sofort hatte. Und an diesem Tag hat die Frau zu meinem Vater gesagt: Dr. Braun, es ist endlich geschehen. Ich habe immer wieder geklagt, aber es ist endlich geschehen. Und sie erzählte davon, von einer Zeit, eine Woche davor, dass als sie bereits im Bett waren, ist jemand zu der Tür von ihrem Haus gekommen und hat angeklopft. Und der Bauer ist aufgestanden, hat seinen Hosen mal angezogen und ist zu der Tür gegangen. Es gab einen Mann dort, der Benzin bräuchte für sein Auto. Damals haben die Bauern alle so einen Benzintank gehabt. Und der Bauer ging hinaus mit dem Mann, um ihn Benzin zu zapfen. Und der Mann, es war Herbst und es war dunkel, und der Mann hat eine Mütze über seine Haare, seine Ohren und Stirn. Und als er anfing, den Benzin zu zapfen, hat der andere Mann ein Messer geholt. Und er sagte: Ich weiß, dass Sie viel Bargeld haben. Geben Sie es mir, oder ich töte Sie. Weder der Bauer noch der Dieb hat geahnt, dass die Frau von den Bauern zu der Tür auch hingelaufen ist und denen gefolgt hatte bis zur Tür. Gerade in der Zeit, als er den Bauer gedroht hat, hat die Ehefrau vom Haus geschrien: Jack, soll ich ihm jetzt schießen? Mein Herr, sagt der Bauer, meine Frau ist Expertin mit einem Gewehr. Jetzt ist es für sie ernst, sogar gefährlich. Ich empfehle Ihnen, dass Sie eilends verschwinden. Und er ist eilends verschwunden. Dr. Braun, hat die Frau gesagt, ich habe nicht mal ein Gewehr in die Hände gehalten. Ich habe zu viel Angst davor. Wenn du bedroht wärest, wie würdest du reagieren? Höchstwahrscheinlich weißt du momentan nicht. Immer mehr Christen werden um des Glaubens willen bedroht. immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft finden das Leben gefährlich. Aber wie sollen Christen auf Bedrohung reagieren, wenn es um des Glaubens willen geht? Wir können von der Bibelstelle, die wir heute Morgen betrachten, lernen, wie Christen reagiert haben, als sie um des Glaubens willen richtig ernsthaft bedroht wurden. Und wir können dadurch lernen, wie wir darauf reagieren sollen. Denn es könnte schon sein, so eine von uns oder mehrere von uns, dass wir um des Glaubens willen bedroht werden. Und einige von euch, ihr habt es bereits erlebt. In Apostelgeschichte, Kapitel 19, Abvers 23, möchte ich jetzt vorlesen. Paulus hat Dienst getan in Ephesus. Die Bibel sagte, erst 3 Monate in der Synagoge und dann 2 Jahre lang in einer Halle, wo er Tag für Tag von der Bibel gelehrt hat. Und dann lesen wir, was danach geschah. Es entstand aber, Vers 23, um jene Zeit ein nicht geringer Aufruhr betreffs des Weges. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, der silberne Tempel der Artemis machte, verschaffte den Kunsthandwerken nicht geringen Erwerb. Und nachdem er dieses samt den damit beschäftigten Arbeitern versammelt hatte, sprach er: Männer, ihr wisst, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand kommt. Und ihr steht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat, da er sagt, dass das keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Nicht allein aber ist für uns Gefahr, dass dieses Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts geachtet und auch ihre herrliche Größe, die ganz Asien und der Erdkreis verehrt, vernichtet wird. Paulus hat den 2. Korintherbrief, von dem wir heute Morgen gehört haben, gleich nach diesem Geschehnis geschrieben. Und ich möchte aus 2. Korinther Kapitel 1 noch einmal das vorlesen, was wir bereits gehört haben in Vers 10, Vers 19. Entschuldige, Vers 8. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Drangsal, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden über Vermögen, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Die Bedrohung war so groß, dass sie gemeint haben, wir sterben. Demetrius, der Silberschmied, setzte nicht nur die anderen Handwerker, sondern die ganze Stadt in Aufruhr. Ich lese in Apostelgeschichte Vers 19 wieder, Vers 28. Als sie aber das hörten, wurden sie voller Wut, schrien und sagen: Groß ist die Artemis der Epheser. Und die Stadt geriet in Verwirrung. Und sie stürmten einmutig nach dem Theater und rissen die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit fort. Der Tempel von Artemis wurde bezeichnet als eine der 7 Weltwunder der damaligen Zeit. Okay, Wladimir, wir versuchen es. Der Tempel von Artemis war 130 Meter lang, 70 Meter breit, umgeringt von 260 Kolonnen. Die Göttin Artemis war die Göttin von der Jagd und gleichzeitig die Göttin von Tierschutz. Sie war die Helferin bei Kindergeburt und die Göttin von Heilung. Und vielleicht können wir ein Bild von der Göttin haben, eine Statue. Sie wurde genannt Gründer der Stadt, himmlische Göttin, Ritter, Königin des Himmels, die Heiligste. Der Tempel selbst hatte viel Gewinn. Sie hatte viel Herden, die zu ihr geweiht wurden von Vieh. Sie hat auch Darlehen gemacht und Gewinn davon gebracht. Sie hat Immobilien verkauft oder der Tempel hat Immobilien verkauft. Man schreibt, dass der Tempel Artemis die größte Bank Asiens war damals. Die Anbetung von Artemis wurde weit in dem Römischen Reich verbreitet, auch mit Tempeln dafür. In Ephesus selbst beeinflusst Artemis Anbetung alle Bereiche des Lebens: Wirtschaft, Bildung, Verwaltung, das Sozialleben. Ein Historiker hat gesagt, es gab keine Stadt im ganzen Römischen Reich, die mit Leib, Seele und Geist Artemis so hingegeben wurde als Ephesus. Gut, jetzt können wir vielleicht das Bild von den Aufruhr haben. Was ist geschehen? Vielleicht würde es helfen, uns, dass wir aus der heutigen Zeit zeigen, etwas, damit wir Apostelgeschichte 19 besser verstehen. Es ist jetzt Urlaubszeit. Vielleicht können wir von dem Bild wegkommen. Es ist jetzt Urlaubszeit. Viele von uns werden eine Reise machen. Viele sind bereits unterwegs. Wir werden Touristen sein. Eins, das Touristen tun, ist Souvenirs kaufen, oder? Du tust das nicht, oder? Aber ich schon. Und ich möchte euch einige zeigen. Also, dieses habe ich nicht selbst gekauft, sondern das wurde mir von Stefan Philippi gebracht. Das ist, Entschuldige, das ist ein Taxi von Bangladesch. Und der Mann sitzt auf dem Sitzplatz vorne und die Beifahrer dann hinten. Ein Modell von einem Taxi. Und ich war mal mit meiner Frau und zwei Töchtern in Rom. Und wir alle wissen, dass die Römer trinken gern Kaffee und ich versammle immer gern Tassen. Vor ein paar Wochen waren Linda und ich in New Mexico, USA. Und hier ist ein Gefäß mit Indianerkunstwerk darauf. Meine Tochter war mal in Australien, hat uns einen Boomerang mitgebracht. Ich finde es so schön, ich werde es niemals versuchen, das mal anzuwenden. Und sie war auch in Kolumbien auf einer Missionsreise, hat viel evangelisiert und sie hat uns ein Regenrohr zurückgebracht. Ihr hört den Regen, gell? Und dann waren Linda und ich in 2007 in Israel und eins, das wir mitgebracht haben, ist ein kleines Modell von einer Torerolle, wie sie aufgehalten werden in einer Synagoge. Also den Kuvert nimmt man ab und da ist die Rolle, das hat 1. bis 5. Mose drin auf Hebräisch. Und dann musste ich ganz weit fahren, um so etwas zu holen. Dieser Krug kommt aus Erlangen. Aber wisst ihr, solche Dinge, die sind für uns, die geben uns solche gute Erinnerung an unser Besuch von diesem Ort. Ich würde aber auf keinen Fall diesen Objekten anbeten oder mich vor denen hinneigen und beten. Die Silberschmiede in Ephesus haben kleine Statuen gemacht und verkauft. Menschen haben sie aufgestellt, zu Hause aufgestellt und haben dann Anbetung gemacht. Sie haben gebetet, O Artemis, hilf mir. Der Apostel Paulus, wo er auch immerhin gegangen ist, hat überall gelehrt, dass dieses falsch ist, dass Menschen Statuen machen und sie anbeten. Das zweite Gebot in 2. Mose sagt, du sollst kein Götterbild machen. Und Paulus sagte eigentlich, was sogar manche griechische Philosophen gesagt haben. Man kann keine Gestalt von Gott machen mit Menschenhänden. Deswegen soll man das überhaupt nicht tun. Als Menschen in Ephesus in Asien und überall in Asien gehört haben, Jesus ist gekommen, um Menschen zu befreien, Menschen zu retten, das ewige Leben zu geben und wird eines Tages hier auf Erden herrschen. Dann haben Menschen sich bekehrt und sie haben aufgehört, solchen Souvenirs mal anzubeten oder vor denen sich niederknien und beten. Sie haben aufgehört, das zu tun. Friedrich der Weise hatte die große Sammlung von Reliquien, die größte im ganzen deutschsprachigen Raum, als Martin Luther Professor für die Theologie in seiner Universität geworden ist. Durch Luthers Lehre lernte Friedrich der Weise, dass es das Ehren von Reliquien die Bibel widerspricht. Eines Tages sagte er zu seinen Dienern, werf sie alle weg. Als Menschen in Ephesus sich bekehrt haben und in ganz Asien, dann haben sie aufgehört, solche Souvenirs zu kaufen. Sie haben ihre Götzen weggeworfen. Sie haben den wahren Gott angebetet. Wir sollen verstehen, der Paulus hat kein Wort gegen den Tempel von Artemis gesagt. Er hatte nur die Bibel gelehrt und Menschen erklärt, wie sie leben sollen, wie sie glauben sollen. Das war interessant zu hören, dass es ein Glaube von blauen Gürteln gibt. Paulus hat Menschen dazu gebracht, wo sie immer auch sein sollten, an den wahren Gott zu glauben. Durch Jesus Christus. Und die Leute haben logische Konsequenzen gezogen. Dieses gehört nicht zu meinem Leben als Christ. Ich möchte den wahren Gott anbieten. Deswegen weg mit den Götzenbildern. Und wenn so etwas geschieht in einem Gebiet wie Ephesus, nicht vergessen, wie groß der Tempel war, wenn so etwas geschieht, dann hat man vieles in dem Bereich von Satans Macht getan. Und das macht Satan wütend und er wird nicht ruhig bleiben. Und er hat zurückgeschlagen. In Ägypten, in den letzten 9 Wochen oder so, hat es 12-mal Angriffe auf den Christen gegeben. 12-mal in den letzten 9 Wochen. 4 Menschen wurden getötet. Einmal an einem Freitag nach dem Gebet in den Moscheen sind 5000 Muslimen zu einem Gebiet von den Christen gekommen und haben angefangen, ihre Häuser auszuplündern und zu zerstören. Denn sie haben gehört, eine von diesen Häusern wird zur Kirche gemacht, was eigentlich nicht die Wahrheit war. Aber die Tatsache ist, in Ägypten bekehren sich ganz viele Menschen zu dem Herrn Jesus Christus. Und der Teufel bleibt nicht ruhig. Kommen wir zurück zu der Geschichte von Paulus und seine Hilfe in Ephesus. So sind nicht die Handwerker, sondern auch die Mehrheit von der Stadt wütend geworden. Alle liefen zu dem Theater für eine Versammlung, denn dort war es das Ort, dass es eine Versammlung für die Stadt gab. Es war ziemlich demokratisch. Vielleicht kriegen wir ein Bild von dem Theater. Ich lese mal vor. In Vers 32, in dem Theater. Die einen nun schrien dies, die anderen jenes, denn die Versammlung war in Verwirrung. Und die meisten wussten nicht, weshalb sie zusammengekommen waren. Das heißt, es war keine normale Versammlung. Es war ein Aufruhr. Aus der Volksmenge heraus verständigten man den Alexander, den die Juden verschoben. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Interessanterweise, später schreibt Paulus von einem Alexander, der Kupferschmied, der ihm viel Böses getan hat. Man findet das in 1. Timotheus. Ich nehme an, das war der gleiche Mensch. Und es sagt, als sie aber erkannten, dass er ein Jude war, erhob sich eine Stimme aus allem Mund und sie schrien etwa 2 Stunden lang, groß ist die Artemis der Epheser. Es war sehr heikel. Selbstverständlich hat Paulus gemeint, wir werden sterben. Und Aristarchus und Gaius auch. Wenn man in so eine Situation kommt, was soll man machen? Wir sollten nicht vergessen, Gott hat diesen Menschen nicht losgelassen. Das Erste, das wir lernen hier, dass ein Mensch tun soll, ist, sei vernünftig. In Vers 30 und 31 lesen wir, Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen sie die Jünger es nicht zu. Und auch einige von den Asiarchen, die seine Freunde waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht nach dem Theater zu begeben. Selbstverständlich hat er gemeint, ich soll dort erscheinen, denn es geht um mich. Und er hat sehr gute Rat bekommen vom anderen Menschen. Und die Asiarchen, das waren die Eliten. Interessanterweise, diese Menschen sind Freunde von Paulus geworden. Ich nehme an, sie haben sich bekehrt. Gehe nicht rein. Also das Erste ist, sei vernünftig. Mache die Situation nicht heikler, als sie bereits ist. John Wesley war Evangelist in England in dem 18. Jahrhundert. Er predigte sehr oft draußen, auf den Feldern und auf die Straßen. Es sind Tausende von Menschen gekommen, um ihn zu hören. Und sie haben sich bekehrt. Und selbstverständlich gab es viele Feinde auch. Menschen, die das sehr ungern hörten. Einmal gab es eine Pöbel, die Männer davon haben ihn angegriffen und beide Haare durch die Straßen gezogen, ein paar Ohrfeigen gegeben. Und was hat er getan? Er hat ruhig zu denen gesprochen und vernünftig. Und nach einer gewissen Zeit haben sie aufgehört, haben sie ihn losgelassen. Und dann sind sie in Frieden auseinandergegangen. Eine sanfte Antwort wendet Zorn ab. Also das Erste, das man tun soll, wenn man bedroht wird, um des Glaubens willen, ist, sei vernünftig. Nur mit zwei weitere Konflikte vermeiden. Wir lesen in Kapitel 20, wir haben die Zeit nicht zu lesen, aber in Vers 1 und 2 sagt es, er hat dann geplant, Weg zu gehen, er ist weggegangen. Ist nicht weiter geblieben. Das Evangelium hat Paulus verstanden. Das Evangelium geht weiter, auch wenn ich nicht mehr da bin. Weitere Konflikte vermeiden. Das nächste ist, den Herrn vertrauen. Und jetzt möchte ich, dass wir in 2. Korinther schauen. 2. Korinther. Wo wir vorher gelesen haben, aber ich möchte ein bisschen weiter lesen. Ich fange wieder mit Vers 8 an. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Drangsal, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Ein Grund, warum Gott das erlaubt hat, ein Grund, nicht der ganze Grund, aber ein Grund, warum Gott das erlaubt hat, ist, damit Paulus, Aristarchus und Gaius besser verstehen könnten, dass sie nicht auf sich selbst vertrauen sollen, sondern auf Gott. Und er sprach auch von der Auferstehung. Das heißt, sie haben auch verstanden, in dem Augenblick, da die Bedrohung so groß war, in dem Augenblick haben sie verstanden, falls wir sterben, werden wir wieder auferstehen. Wenn ein Tyrann oder böser Mensch den Sieg bekommt, wird sein Sieg mit seinem Tod zu Ende gehen. Wir aber, wenn wir sterben, werden als Sieger wieder auferstehen. den Herrn vertrauen, wenn es Drohung gibt. Viertens, wir sollen Drangsal richtig schätzen. Und das finde ich in 2. Korinther Kapitel 4. 2. Korinther Kapitel 4. Wir können diese Bibelstelle auf vielerlei Weise anwenden. Wir sollen verstehen, Paulus hat es geschrieben, weil er gemeint hat und die anderen mit ihm, wir werden es nicht überleben. Vers 16, Kapitel 4, 2. Korinther. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende leichte Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Habt ihr bemerkt, wie er diesen Drangsal bewertet hat, wie er ihn beschrieben hat? Leicht. Kaum zu fassen, oder? Leicht. Also manchmal sind wir verletzt und oh, das schmerzt, oder? Oder wir sind krank und wir sind krank mehrere Tage und das ist unschön und wir leiden. Aber dieses war extrem. Paulus hat erwartet, ich sterbe. Und wie nennt er das? Leicht. Er spricht auch davon, dass unser Leib aufgerieben wird oder unser Leben aufgerieben wird. Also Tag für Tag für Tag. Also wenn du 30 bist, dann merkst du das nicht. Wenn du 60 bist, dann fängst du an, das zu merken. Und sicherlich, wenn du 80 bist, dann sagst du ein lauter Amen. Und das passiert nur durch das, was gut ist. Geschwister, wenn wir einfach arbeiten, allmählich reiben wir unser Körper, gewisse Teile, so ab. Man wird eine Arthrose bekommen, spät im Leben. Warum? Weil man gearbeitet hat. Das war's. Schmerzen in den Gliedern und so weiter. Weil man das Gute tut. Das ist halt das Leben in dieser unvollkommenen Welt, weil wir Sünde sind. Es geht allmählich bergab. Und Paulus sagt, aber das Innerliche, unser innerlicher Mensch wird Tag für Tag erneuert. Unser Körper wird schwächer, unsere Seele wird stärker. Wenn wir Bedrohung bekommen, das sollen wir mal auch verstehen. Das ist nur vorübergehend. Und im Vergleich zu dem, was wir bekommen werden, unser Lohn und die Herrlichkeit, die wir erleben werden, ist das klein, ist das leicht. Es kommt einem so nicht vor. Aber Paulus schreibt das für uns, damit wir das alles richtig schätzen können. Es ist vorübergehend. Wir schauen auf das Unsichtbare, nämlich auf das, was noch kommt. Fünftens, wie sollen wir reagieren? Ganz, ganz praktisch, wir sollen für die Obrigkeiten beten. In Apostelgeschichte Kapitel 19 kommt ein Mann in diese Versammlung und sagt, Ruhe! Und weil er so ein wichtiger Mensch war und so viel Autorität hatte, waren sie ruhig. Er heißt Staatsschreiber. Er war der wichtigste Mensch für eine demokratische Versammlung in Ephesus. Und er hat denen erklärt, es geht nicht, Leute. Wir dürfen das nicht so weitertreiben. Wir haben festgesetzte Termine und dann können wir eine Versammlung haben, jede Menge von Klagen bringen, aber jetzt nicht und nicht auf diese Weise. Es war für die Christen damals ganz wichtig, dass die Obrigkeiten vernünftig und rechtlich handeln. Und das war die Rettung dann für Paulus, Aristarchus, Gaius und wer weiß noch wer. Wie oft betest du für die Obrigkeiten hier in Deutschland? Wie oft? Paulus sagt, wir sollen es öfters tun, 1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 5, damit wir ein ruhiges Leben führen können. Betest du für Frau Merkel? Betest du für den Bundestag? Betest du für den Herrn Malley hier in Nürnberg? Ich weiß, wir als Christen sind immer wieder mit den Politikern geärgert und öfters mit Recht. Aber wir müssen auch davon wegkommen immer wieder und für sie beten. Wir schlucken alles nicht, aber wir wissen, es gibt jemanden, der noch größer ist als die alle. Und wir sollen für die Obrigkeiten beten. Wir werden Abendmahl haben heute. Und ich möchte bitten, dass wenn wir beten, dass wir auch für diesen Menschen beten. Und schließlich, man macht den Dienst für den Herrn weiter. Paulus schrieb, wir sind Gesandte an Christi Stadt. Und wir sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Ist das nicht wunderbar, dass du lebst nicht nur für dich und nicht nur für deine Familie, das ist ganz wichtig, nicht nur für deine Firma und nicht nur für Deutschland. Du lebst für den Herrn Jesus Christus. Und das heißt, wenn es große Schwierigkeiten gibt, dann nachher lebst du weiter für den Herrn Jesus Christus und zögerst nicht, für ihn zu sprechen. Drangsal, Bedrohung. Die sind echt in dieser Welt, die werden echt sein. Aber wir haben eine Antwort dafür. Unsere Hoffnung ist auf Gott, der größer ist aus allen Menschen in dieser Welt und alles, was sie tun können. Ich bete kurz, himmlischer Vater,